Die Autorisierung von Zitatgebern ist ein Dauerthema zwischen O-Tongebern wie Menschen aus der Politik und aus der Wirtschaft und natürlich auch Journalistinnen und Journalisten.
Die einen wollen es, die anderen meistens lieber nicht so gerne. Und jeder verfolgt seine Ziele mit gewissem Nachdruck. Die Debatte um die Autorisierung beschäftigt die journalistische wie die politische Seite immer mehr.
Ja, und wohin das führt, darum geht es heute in der Folge der Nahbetrachtung. Und das wiederum, Sie haben es wahrscheinlich an der anderen männlichen Stimme schon gehört, ist wieder eine Kooperationsfolge mit Politik und Kommunikation. Einmal im Monat machen wir das zusammen mit dem Chefredakteur von Politik und Kommunikation, Konrad Göke. Und er ist hier nicht Gast in der Nahbetrachtung, sondern er ist gleichberechtigter Host. Und dieses Thema, was wir heute hier machen, geht zum Beispiel auch auf seine Initiative zurück. Unter Mikrofon sind natürlich mit Konrad Göke auch Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Gerade bei großen Textinterviews scheint die Autorisierungspraxis immer weiter zuzunehmen. Woher kommt das überhaupt, der Wunsch der Interviewgeber, sich nachher nochmal korrigieren zu wollen, Tom?
Ja, ich habe das mal zusammengefasst. Und zwar ist die Praxis, Interviews in Deutschland autorisieren zu lassen, eine vergleichsweise junge Erfindung in der Demokratie und dem Umgang mit den Medien. Ihren Durchbruch hatte sie in den 1950er Jahren in Deutschland mit den sogenannten Spiegelgesprächen. Das heißt also, die politischen Gäste stimmten den harten Befragungen eines als links bezeichneten Mediums nur dann zu, wenn sie das abgetippte Interview vorher noch einmal gegenlesen und korrigieren durften. Und aus diesem Deal wurde natürlich dann eine Routine, zunächst beim Spiegel, dann in vielen Redaktionen. Das hat sich dann über die folgenden Jahrzehnte immer weiter ausgebreitet, erst als Sicherheitsnetz gegen Fehlzitate. Und es ist natürlich auch viel interessanter, beispielsweise einen konservativen Politiker in einem linken Medium interviewt zu bekommen, als einen Konservativen in einem konservativen Medium. Das war natürlich auch ein Gedanke, der da mitgespielt hat. Und später wurde die Autorisierung allerdings auch, und das ist ein Thema in dieser Nahbetrachtung, von Politik, PR und Prominenten dazu genutzt, um Formulierungen zu glätten, ihnen die Schärfe zu nehmen oder Passagen komplett zu streichen. Da sind auch wir Medien- und Kommunikationstrainer nicht ganz unschuldig dran. Juristisch ist das in Deutschland bis heute keine Pflicht, sondern eine freiwillige Absprache. Das heißt also, der Pressekodex stellt klar, dass das gesprochene Wort genügt, wenn es korrekt wiedergegeben wird. Aber allerdings gilt trotzdem, wer auf die Autorisierung verzichtet, riskiert natürlich, bestimmte Gesprächspartner gar nicht erst zu bekommen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich der deutsche Interviewjournalismus bis heute. Und beim Spiegel war es so, Konrad, ich habe das so im Volontariat so gelernt, dass wenn am Ende stand, danke für das Gespräch, dass man dann wusste, es ist ein autorisiertes Interview, und wenn dieser letzte Satz, danke für das Gespräch, nicht dort stand, dann wusste man, es ist kein offiziell geführtes Spiegelgespräch, sondern ein ganz normales Interview. Hast du das in deinem Volontariat auch noch so gelernt?
Das habe ich ein bisschen anders, ein bisschen grundsätzlicher gelernt. Das hieß bei Springer auf der Axel Springer Akademie einfach nur, jedes Interview wird autorisiert. Bei Springer wird grundsätzlich autorisiert. Und bemerkenswert, dass du das sagst mit Danke für das Gespräch, weil ich mir relativ sicher bin, dass genau dieser Satz häufig wahrscheinlich nicht gesagt worden ist, sondern genau, am Ende dann noch hinten dran geflochten wird. Insofern ist das relativ ironisch, dass ausgerechnet dieser Satz dann für die Autorisierung steht. Aber ja, nochmal, um das zu wiederholen, wir haben alles autorisiert und immer, ja.
Ja, also es ist natürlich, hier noch ein kleiner Hinweis, Springer ist natürlich nicht der Verlag, in dem der Spiegel erscheint. Ja, also deshalb ist es völlig normal, dass Konrad Göke das etwas anders beigebracht bekommen hat, wie es wahrscheinlich im Spiegel gelehrt wird. Aber ich habe das mal auf Kundenseite mitbekommen, da lief das Interview eigentlich mit dem Spiegel sehr, sehr gut. Und dann sagte dann die Pressesprecherin, Mensch, das war jetzt ein richtig gutes Gespräch, und war auch etwas erleichtert, dass es gut gelaufen ist. Und dann sagte die Kollegin vom Spiegel nur, ja, das schauen wir uns dann mal an, wie es mit der Autorisierung so läuft. Und ich glaube, da sind wir schon beim Thema, Konrad. Wie hast du sozusagen dieses Thema für diesen Podcast gefunden? Da ist mit Sicherheit auch ein Haufen Ärger dabei gewesen bei dir.
Ärger hat es immer wieder gegeben. Eigentlich steckt bei mir auch die Geschichte dahinter, dass ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich immer seltener Politiker-Interviews in Schriftform lese. Und irgendwann habe ich in mich reingehorcht und mich selber gefragt, warum ist das so? Und dann hatte ich eben die Antwort selber parat, dass ich eben häufig erlebt habe, dass ein Interview selten aus der Autorisierung wieder so rausgekommen, wie es reingegangen ist. Das ist ja auch klar, aber manchmal ist es so substanziell geändert worden, dass ich dachte, das ist nicht das Gespräch, das wir geführt haben und das darf eigentlich bei der Autorisierung nicht der Fall sein. Und wenn ich das dann übertrage auf schriftliche oder verschriftlichte Interviews, da muss man ja auch präzise sein, dass es kein schriftlich geführtes Interview ist, aber am Ende ein Interview, das dann erstmal abgedruckt wird oder schriftlich zuerst erscheint, dass ich dann einfach kein Vertrauen mehr habe, dass das wirklich ein Gespräch ist, das am Ende offen geführt worden ist, weil das ausgezirkelt ist. Häufig gibt es ja vorab auch Absprachen. Was bringt denn der Herr Minister oder die Frau Ministerin eigentlich mit? Was erzählt sie uns denn Interessantes? Und dann, ja gut, dann lassen Sie uns mal im Juli sprechen. Da können wir das dann rausbringen. Und das fühlt sich einfach nicht echt an. Und ein weiterer Wermutstropfen dabei ist natürlich auch, dass jede journalistische Fragetechnik völlig ins Leere läuft, weil dieser Moment, ich erwische jemanden auf dem falschen Fuß oder ich frage einen Butterpreis ab und Olaf Scholz weiß nicht, was Butter kostet oder was Benzin kostet, glaube ich, war das in dem Beispiel.
Ein Klassiker in einer Sendung mit Paul Ronsheimer war das.
Genau, und das kann man dann kennen wir aus in der Interviewführung, dass dann die Pressesprecherin oder der Pressesprecher sagt, die Zahl reichen wir nach. Und sowas gibt es bei Live-Interviews nicht, bei verschriftlichen Interviews schon. Und das fühlt sich für mich einfach nicht so echt, denn da warte ich dann doch lieber auf das Interview vor einem Mikrofon.
Aber ganz ehrlich, das ist doch so dieser Klassiker, wo man hinterher in der redaktionellen Fassung durchaus reinschreiben kann. An dieser Stelle unterbricht die Pressesprecherin und weist darauf hin, dass man diese Zahl nachreichen wird. Das wäre ja dann kein Fall mehr, den man in der Autorisierung tatsächlich freigeben lassen müsste.
Das stimmt, allerdings ist das ja ein Genrebruch. Also wenn ein Interview, das Charmante bei einem Interview ist ja, dass ich auch optisch sehe. Also ich sehe nicht irgendwie so eine Textwüste, sondern ich sehe Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das ist snackable. Ich kriege einen Redeanteil dem anderen hinterhergereicht und freue mich als Leser wirklich auch darauf, so etwas zu lesen, weil ich dann weiß, da muss ich jetzt nicht so viel investieren und mich nicht so stark konzentrieren, weil ich das so schön runterlesen kann. Und wenn man dann anfängt, irgendwelche szenischen, kursiv gesetzten Absätze dazwischen zu kloppen, dann kann das ganz charmant sein, wenn auch die Flughöhe des Gesprächspartners das irgendwie hergibt und auch tatsächlich eine interessante Hintergrundgeschichte dahinter steckt. Und häufig genug ist die Autorisierung ja mittlerweile zur Hauptgeschichte eines Interviews geworden, auch wenn sie das eigentlich nicht sollte. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht das, was man will, wenn man ein Interview ausmacht.
Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich so, die Frage ist, ob die großen Textinterviews angesichts der leichten Verfügbarkeit von audiovisuellen Inhalten tatsächlich nicht an Bedeutung einfach verlieren werden. Also die kommen ja aus der Zeit, wo tatsächlich die Sendezeit oder auch die audiovisuelle Zeit einfach viel kürzer war, sowohl dessen, was die Interviewgeber selber produzieren konnten, als auch das, was die Medien hergegeben haben. Und kannst jetzt quasi alles relativ schnell auch als Video produzieren oder eben als Audio irgendwo reintun, was dann aber auch eine größere Reichweite erscheint. Ich habe das Gefühl, dass das Genre insgesamt dadurch, dass es eben reduziert wird auf die eine reine Textform, einfach an Bedeutung auch verliert. Und jetzt komme ich mal aus der psychologischen Sicht. Also wenn ich in der Forschung Interviews führe, bin ich quasi verpflichtet, auch die alles das, was ich sonst noch so wahrnehme, auch mit aufzunehmen. Also ob jemand sehr zögerlich antwortet oder sich ein bisschen rumwindet oder ganz spontan ist oder zwischendurch ein bisschen kichert oder eine Bemerkung macht, die mimisch irgendwie ironisch unterlegt wird. Ich glaube, dass diese Verkürzung rein auf die Textform heutigen Sehhör- und Informationsgewohnheiten eigentlich nicht mehr so richtig entspricht.
Dabei könnte man ja ein geschriebenes Interview deutlich schneller konsumieren als ein Audio oder Video.
Ja, aber wir sehen ja, was die Leute sich angucken oder lesen und da sieht es ehrlich gesagt für die langen Textstream nicht so gut aus, weil ja die auch wieder verkleinert werden. Ne? Gerade hat einer gesagt, hier, die sind snackable. Das heißt, die Zitate werden ja auch da rausgenommen und auf ein Meme gesetzt und per Social Media verbreitet etc. Also das ist ja schon ein gängiges Prinzip. Prinzip, dass ein langes Interview noch kleiner gemacht wird und dann auf den verschiedenen Darreichungsformen dann weiterverarbeitet wird und dann wieder zu Reaktionen führt. Und ich glaube, daher kommt auch die Sorge von allen Interviewgebern, durch sehr prägnante Zitate auch angreifbar zu werden an jeder Stelle, weil ja irgendwie der berühmte Halbsatz und das aus dem Kontext gerissene Beispiel plötzlich zu einer Wahnsinnsbedeutung gelangt.
Machen wir doch mal eine Dreierrunde. MC als Interviewgeberin, sie hat ja in der Zeit, wo sie für die Hochschule damals geforscht hat, im Rahmen der letzten Generation, war sie eine sehr gefragte Interviewpartnerin auf allen Medienkanälen. Dann ich als Interviewvermittler, ja, also als jemand, der als Coach sozusagen an der Schnittstelle sitzt, und dann gewissermaßen Konrad Goecke als Interviewausbader, der es dann mit Leuten wie mir unter Umständen, also aus meiner Zunft, zu tun bekommt, die dann gerne auch im Vorfeld mal ausloten möchten, was jetzt Thema oder auch Fragestellung im Interview sein sollte und was besser nicht. MC, deine Eindrücke als Interviewgeberin im Umgang mit, da waren ja durchaus namhafte Titel dabei, ne? Bild hat dich interviewt, ProSieben,
FAZ,
Sat.1 Frühstücksfernsehen warst du mehrfach, ja, fass doch mal zusammen. Wie waren da die Absprachen?
Also ich war tatsächlich im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit für verschiedene Themen ursprünglich recht oft gefragt zu finanzpsychologischen Themen, weil ich dazu auch relativ viel gelehrt habe. Ich mache deswegen die Kurve, weil da das einfach noch relativ selten vorkam. Und ich tatsächlich total überrascht war, als ich mal ein großes Interview zu Finanzpsychologie und Konsumverhalten gegeben habe. Und nachher riefen ja nochmal an und wollten jedes Zitat autorisieren. Ich dachte mir, hey, ich rede jede Woche vor Hunderten von Studierenden. Ich kann das, mir muss keiner das nachher nochmal vorlesen oder vortragen. Das war natürlich ein glatter Irrtum, weil die Zusammenhänge schon so komplex waren und ich mich vielleicht auch nicht immer so präzise ausgedrückt habe, dass wir im Rahmen der Autorisierung tatsächlich auch noch sachliche Probleme klären mussten. Ich habe das erfahren, dass also vielfältige Zitate auch von der Süddeutschen oder von also eigentlich allen Verlagen, mit denen ich zusammen Interviews gegeben. Ich habe nicht mit denen zusammengearbeitet, aber ich habe Interviews gegeben und hatte schon den Eindruck, das war zum Teil auch eine umfangreiche inhaltliche Zusammenarbeit, weil es sehr komplexe Sachen waren. Immer eine extreme Fairness, was das angeht, und auch sehr vernünftige Wiedergabe auch von sehr langen Printinterviews, die dann auch sehr sinnvoll zusammengefasst worden sind. Da hat man ja oft kein Wortprotokoll, zumindest nicht bei Leuten wie mir. Also ich habe da sehr faire Zusammenarbeit mit sehr vielen verschiedenen Medien, ne, von Boulevard über viele andere, auch regionale Blätter da erlebt. Zum Teil auch sehr starke Autorisierungspraxis, die ich jetzt persönlich als Interviewgeberin gar nicht so dringend ständig nachgefragt hätte.
Ja, also aus meinem Nähkästchen, ich sage meinen Coaches immer, bereiten Sie sich nicht auf die Fragen von Journalisten vor, sondern auf die Themen, die angesprochen werden, damit die Fragen möglichst auch spontan beantwortet werden können, weil wenn an einem Tag jemand etwas digital unterwegs ist und man hat ihn auf eine bestimmte Frage, die Journalistinnen und Journalisten gerne auch teilweise ungefragt vorher schon mal einreichen, und die wird dann im persönlichen Gespräch etwas anders formuliert, dann kann es sein, dass jemand mit einem Tunnelblick und nicht allzu viel Medienerfahrung, also in der Praxis Interviews zu geben, durchaus dann gar nicht mehr sieht, dass er auf diese Frage die gleiche Antwort geben kann, die wir vorher besprochen haben. Das ist das eine. Und das andere ist, das habe ich allerdings als Dienstleister mal gemacht, für eine, nennen wir es mal, Betriebszeitschrift. Sagen wir mal Betriebszeitschrift. Und da kam die Kollegin wieder und hatte ein furchtbares Interview mit einem furchtbar arroganten Gesprächspartner geführt. Und das musste aber dann unter PR-Gesichtspunkten, musste das Interview entsprechend geglättet werden. Und die war sowas von auf der Zinne. Und dann habe ich diesem Interview so Kleinigkeiten reingeschrieben in so Nebensätzen. Das war journalistisch nicht ganz sauber, aber es war halt ein PR-Interview. Und ich finde, da gelten etwas andere Maßstäbe. Und dann habe ich so reingeschrieben, lächelt. Nippt an seinem Espresso, winkt nach der Kellnerin, ja, also solche Sachen. Und dann haben wir das jemandem gegeben aus der Redaktion, die so gar nichts von diesem Interview wusste und von der Geschichte, und hat dann, ich habe dann gefragt, hier, bewerten Sie das mal, welchen Eindruck macht dieser Interviewpartner auf Sie? Und dann sagt die, boah, so total sympathischer Typ, ja, das war so ein Schriftsteller, ja, total sympathisch, und den würde ich gern kennenlernen und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt unter PR-Gesichtspunkten ist das jetzt in Ordnung, aber ich glaube, die besagte Kollegin hat immer noch leichtes Sodbrennen, wenn sie an dieses Interview denkt. Konrad, damit sind wir bei dir. Dein Nähkästchen. Mach mal auf.
Ich würde mal grundsätzlicher sagen, ich würde ganz gerne anschließen an das, was MC gesagt hat, weil was ich bisher gesagt habe zum Thema Autorisierung und welche Facetten von Autorisierung mir Bauchschmerzen machen, bezieht sich natürlich auf Politikerinterviews. Und das sind Interviews, die stattfinden unter der Maßgabe, dass ich ein anderes Ziel habe unter Umständen als der Politiker oder die Politikerin. Ich möchte irgendwie was erfahren, dass dem Politiker soll irgendwas rausrutschen, eine Indiskretion, irgendetwas bewerten, beurteilen, was vielleicht in dem Zusammenhang nicht bewertet werden sollte. Aber wenn ich mit Fachleuten spreche, ist die Autorisierung wirklich mein größter Freund, weil da haben wir absolut dasselbe Ziel. Wir wollen sowohl informieren als auch unterhalten. Das wird oft vergessen. Also der Journalist ist ja jetzt nicht nur der unbestechliche Beobachter, der jetzt irgendwie Antikorruptionsarbeit und macht und den Mächtigen auf die Finger schaut. Natürlich sind wir mit unseren Produkten, wir finden statt in der Freizeit der Menschen. Das ist in der Breite ja das Setting, in dem wir unsere Texte, unsere Produkte den Leuten zum Konsum geben und die Leute uns eben lesen und hören lassen und so weiter. Und da will ich auf keinen Fall Blödsinn schreiben. Und deswegen freue ich mich dann darüber, die Autorisierung dann nochmal zu nutzen zu können, um das vorzulegen. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt ja häufig auch aus einer Gesprächssituation Leute, die zum Beispiel wahnsinnig schnell reden. Also da breche ich mir die Finger, wenn ich versuche, da irgendwie auf der Geschwindigkeit zu bleiben. Und wenn ich dann einen Satz aufschreibe und es wurden vier gesagt, dann kann es halt schon mal passieren, dass die eine oder andere Sache auch durcheinander gerät. Und was auch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, da geht es jetzt vor allem um weniger medienerfahrene Fachleute, als MC das jetzt ist. Viele Leute sind tatsächlich, wenn sie sich gut auskennen mit einem Thema, auch sehr tief im Thema drin, sehr schmeißen mit Fachbegriffen, die kein Mensch versteht. Und wenn ich da als Journalist der Übersetzer sein kann und das Ganze erklären kann, einordnen kann und das in 5 Minuten Redebeitrag vielleicht auch in 3 Sätze bekomme, dann ist für mich das allergrößte Kompliment, und das habe ich tatsächlich auch schon bekommen, das ist viel schöner, als ich es gesagt habe. Und dafür würde ich sagen, ist eine Autorisierung dann auf jeden Fall noch gut.
Also aber ist es nicht auch so, dass Politikerinnen und Politiker gezielt sich Zitate überlegen und in die Berichterstattung reingeben, weil sie eben damit jetzt bitte mal ein paar Wochen irgendwie auf der Antenne oder in den Medien oder in den sozialen Medien sein wollen? Also dieses klassische mal einen raushauen, was ja mittlerweile in allen Parteien für einige Politikerinnen und Politiker tatsächlich sehr stark zum Alltag zu gehören scheint. Und dafür kann ich natürlich auch so ein Interview nutzen. Und habt ihr als Journalistin und Journalisten nicht manchmal das Gefühl, hier da instrumentalisiert zu werden? Hier will einer nur einen raushauen und mein Interview oder meine Story ist quasi nur der Rahmen, dass er oder sie das jetzt kann?
Ja, da kommen dann Leute wie ich ins Spiel. Ich habe mal jemandem für eine Rede, da ging es darum, dass man da auch mit dem Aufsichtsrat durchaus anderer Meinung war. Und da ging es um jemanden, der hatte wirklich mangelnde Qualifikation, wurde aber in den Aufsichtsrat gewählt und oder sollte gewählt werden und ist dann auch nach einem Jahr, glaube ich, ist er dann auch wieder raus komplimentiert worden. Und da hat jemand in seiner Rede diesen wunderbaren Satz gesagt: Wir sind doch hier kein Ausbildungsbetrieb für Aufsichtsräte. Und das Ding ging gut. Ja, das ging ein bisschen viral und das hat auch Spaß gemacht, sowas zu platzieren. Insofern darf ich darüber sprechen, aber ich werde natürlich jetzt nicht verraten, bei welcher Politikerin und Politiker ich dann auch mal solche Sätze reingegeben habe, die dann anschließend auch es zu Schlagzeilen gebracht haben. Aber ich kann ein eigenes Beispiel nehmen. Und zwar habe ich mal einem ARD-Sender ein Interview gegeben, da ging es um die Kommunikation von Volkswagen. Da lief es dann gerade mal nicht so gut bei denen in der Kommunikation. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt so ein ARD-Nischenprogramm, wie kriege ich jetzt möglichst Reichweite auf Social Media? Und habe mir dann diesen Satz aufgeschrieben: An der Kommunikation von Volkswagen werden sich noch Generationen von Medientrainern abarbeiten können. So, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, der Satz ist inhaltlich falsch, weil es werden sich nicht Generationen meines Berufsstandes daran abarbeiten, aber es war so eine Zuspitzung und es war eine sehr griffige Formulierung. Und ich habe dann hinterher festgestellt, dass der besagte ARD-Sender, ich meine, es war der Hessische Rundfunk, dass die das dann hinterher als Soundfile rausgenommen haben, weil sie das auch irgendwie sehr, sehr catchy,
prägnant.
MC sagt prägnant, ich sage catchy, also sehr prägnant fanden. Und das hat mir natürlich dann auch eine entsprechende Reichweite verschafft. Und am Ende des Tages habe ich dann auch ein paar Angebote für Medientrainings abgeben können, wo ich dann merkte, oh, das hat tatsächlich auch monetären Vorteil gebracht. Aber es ist natürlich schon so, dass man vor, ich würde mal sagen, 8, 9 Jahren im Coaching hat man versucht, die Dinge möglichst zu glätten in den Interviews. Also das sind dann so, ja, wir nehmen die gegen uns erhobenen Vorwürfe sehr ernst und nichts ist uns wichtiger als das Bedürfnis der Bevölkerung und so weiter. Das sind so Sätze, die kann man heute gar nicht mehr hören. Ja, die laufen uns sozusagen aus den Ohren heraus. Und vor 3-4 Jahren fing es an, dass man bewusster auch von Auftraggeberseite gewollt hat, machen Sie uns etwas kantiger. Wir wollen auffallen, wir wollen prägnanter sein. Und ich sehe gerade hier über unsere Kontrollleitung, Konrad in Berlin hat heftig genickt an dieser Stelle. Konrad, das Wort gehört dir.
Ja, es gibt ja verschiedene Wege, wie ein starker Satz seinen Weg in die Überschrift findet. Der schönste Weg ist natürlich und der ehrlichste, wenn er im Interview auch so gefallen ist und so gesagt wurde, dann war ein guter Medientrainer am Werk oder jemand ist einfach ein Profi wie Markus Söder. Es gibt ja dieses charmante Porträt von ihm in der SZ, wo ein Journalist, der häufig mit ihm zu tun hatte, beobachtet hat, dass Markus Söder einen Satz, den er mitgebracht hat und gerne in der Überschrift sehen würde, so oft gesagt hat, bis er gesehen hat, dass der Journalist sich den Satz aufgeschrieben hat. Und dann wusste er, jetzt, ja. Jetzt ist gut, jetzt muss ich nicht mehr sagen, Checkmark, ne? Also Check, ich habe das Ziel erfüllt. Anderer Weg ist natürlich, dass ein Journalist den Satz sagt, das ist dann dieses, ich habe es mal schöner auf den Punkt gebracht, als du das hinbekommen hast. Und dann hofft man eben, dass die Presseabteilung das dann auch mitmacht und den Satz dann nicht wieder killt. In der Regel, wenn sie ihren Job gut macht, sollte sie ihn möglichst drin lassen. Und der andere Weg ist natürlich, die Presseabteilung trägt den Satz dann selber nach. Und da hängt es dann wirklich davon ab, mit welchem Berufsethos man als Journalist dann rangeht, ob man das durchgehen lässt und einfach sagt, okay, so schön hast du das nicht gesagt, aber ich hätte schon gerne in der Zeile drin und ich würde mal behaupten, dass viele diesen Weg gehen, weil am Ende, ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben dann doch dasselbe Interesse am Ende, dass dieses Stück am Ende wahrgenommen wird, dass es viral geht, dass die Leute es wahrnehmen und genau diese Reichweite ist am Ende unser gemeinsames Ziel und da würde ich natürlich niemals einer Pressestelle in den Arm fallen, wenn sie am Ende dann doch noch auf eine besonders schöne Formulierung gekommen ist.
Und da müssen wir natürlich dann auch mal gucken, wie dann die Wirkung ist. Also so ein Textinterview hat ja auch viele, komplexe Passagen, wo mal ein politisches Vorhaben ausführlich dargestellt wird oder die eigene Haltung zu einem vielleicht in der eigenen Partei umstrittenen Thema. Und wenn man dann natürlich immer sagt, ich gucke jetzt aber nur auf die Zitate und alles drumherum ist das übliche politische Gerede über den berühmten Infrastrukturausbau und die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und dann kommt irgendwann mal zwischendurch kommen so 2-3 markige Sachen. Ich glaube, dann entwertet man auch so eine Gesprächssituation, weil alle freuen sich dann darüber und sagen, Mensch, das wird jetzt ja auch noch, geht jetzt auch noch viral und wenn man, ich glaube, die hohe Kunst ist das mittlerweile auch noch, wenn man es auch noch in die Szene schafft, die sich damit auch noch kritisch auseinandersetzt und vielleicht auch noch da Veränderungen vornimmt, dann macht man alles, dann wird das aber nochmal verstärkt. Und ich glaube, dass dann die ursprüngliche Idee des Textinterviews zu sagen, wir setzen uns ja mit einer Person oder vielleicht sogar mit 2 Personen zusammen und gehen mal in die Tiefe auf eigene Themen, dass das damit nicht mehr hergestellt wird. Also jetzt kann man wieder das lange hohe Lied der Aufmerksamkeitsspanne führen. Aber ich glaube, dass gerade das, was man dann nachher haben möchte, nämlich eine andere Art von Aufmerksamkeit und eventuell bleiben eben auch noch griffige Zitate hängen, so ein bisschen am Ziel, wir wollten jetzt mal uns wirklich zusammensetzen über ein bedeutsames politisches Thema, vielleicht oft einfach nicht erreicht wird.
Ich krieg's wahrscheinlich jetzt nicht wortwörtlich so zusammen, aber die Berliner Mauer war noch nicht gefallen. Da hat der russische Präsident Michail Gorbatschow bei einem Besuch in der DDR, wo schon die ersten großen Demonstrationen gegen die DDR-Regierung liefen, hat er so einen Satz gesagt, sinngemäß, wer als Regierender die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkennt, darf sich nicht wundern, wenn er schon bald nicht mehr besteht. Und das wurde dann vom Russischen ins Deutsche übersetzt und dann haben da zwei deutsche Journalisten, die sich immer noch streiten, wer es jetzt nun letztlich gewesen ist, haben dieses Zitat etwas verkürzt und sind dann zu Michail Gorbatschow gegangen und haben gesagt, hier Genosse Gorbatschow, können wir das so veröffentlichen? Und da hat Gorbatschow sich das angeschaut in der redigierten Fassung, hat genickt und hat gesagt, ja, dürft ihr machen. Und so entstand das Zitat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und später hat Gorbatschow dieses Zitat auch tatsächlich in seine Autobiografie einweben lassen. Aber es ist letztlich eine redigierte Fassung. Und ich glaube, viele von Ihnen wussten vielleicht auch gar nicht, dass Gorbatschow der Urheber ist, weil es inzwischen zu einem geflügelten Wort geworden ist. Aber so entstehen manchmal auch richtige Juwele. Und wir werden in diesem Podcast nicht zu einer Entscheidung kommen, schwarz oder weiß, Autorisierung ja oder nein, sondern wir beleuchten hier sozusagen die Chancen und Risiken. Und auf ein Risiko möchte ich jetzt ganz massiv hinweisen. Und zwar haben wir uns einen kurzen O-Ton besorgt aus dem Programm des ZDF. Und zwar geht es zurück auf ein Interview, was Friedrich Merz vor einigen Wochen dem Spiegel gegeben hat. Und da wurde dieses Zitat rausgenommen: Kein Kanzler hat je so viel aushalten müssen wie ich. Und das ist tatsächlich in diesem Interview gefallen. Ich kann nur jedem raten, das Interview mal komplett zu lesen. Dann wirkt dieses Zitat weniger wuchtig. Aber es ist natürlich eine wunderbare Zuspitzung für eine Schlagzeile. Und da endet sozusagen die Moderatorin leider mit einem sehr unschönen und unkommentierten Hinweis.
Kein Kanzler vor ihm habe so etwas ertragen müssen, hat Friedrich Merz diese Woche in einem Interview gesagt. Und man darf sich wundern, dass dieser Satz so vom Kanzleramt freigegeben wurde.
So, und genau das ist der Moment, wo ich mir dann gesagt habe, jetzt kommen die ganzen Schwurbler wieder auf den Plan, ja, wie kann das Kanzleramt so etwas freigeben? Dadurch entsteht ja wieder der Eindruck, dass das Kanzleramt gibt Interviews in Deutschland frei und hat damit Zugriff auf die deutschen Medien. Das, was hier natürlich von der Moderatorin gemeint war, ist die Autorisierungspraxis, über die wir jetzt hier seit etwas mehr als 20 Minuten schon sprechen. Also wir drei hier und Sie als Nahbetrachtungsfans wissen das jetzt auch, entsprechend einzuordnen, dass es hier um eine Autorisierungspraxis geht und nicht um eine staatliche Freigabe. Konrad, siehst du das ähnlich dramatisch wie ich?
Ja, weil einfach großes Bildungsdefizit da besteht. Also dass viele Leute sehen das genauso. Die sagen, wenn sie Autorisierung oder Freigabe oder so ähnliches hören, denken sie an Zensur. Und es ist eben keine Zensur. Wir haben ja jetzt in Teilen auch schon ein Hohelied darauf gesungen, wo Autorisierung wirklich sehr nützlich und nützlich für alle Seiten inklusive der Leserschaft ist. Und deswegen das ausgerechnet aus dem Mund von Journalisten zu hören, etwas zu befeuern, eine Praxis, die sie selber so gut kennen, obwohl man natürlich sagen muss, wenn es aus dem Fernsehen kommt, von Leuten, die sich mit Autorisierung jetzt nicht ganz so häufig auseinandersetzen müssen, dann kann man natürlich sagen, Feuer frei. Also euer Problem ist es ja dann am Ende nicht, wenn ihr das dann wieder Leuten erklären müsst, was das für ein was für eine Problematik es am Ende gibt mit der Autorisierung. Aber auch in dem Zusammenhang ist das natürlich etwas, was man, wenn ich jetzt mal in den Fall selber reingehe, warum haben die das durchgewinkt? Das ist ein Satz gewesen, der, glaube ich, so sehr nicht auf ihrem Radar war, weil es um was ganz anderes in diesem Gespräch ging. Das ist ja hinterher dann auch noch vereinzelt, ich glaube, im Machtwechsel-Podcast rausgearbeitet worden, weil Friedrich Merz das entsprechend nochmal wiederholt hat, dass es eigentlich darum ging, der SPD zu sagen, Freunde, jetzt langsam ist mein Geduldsfaden am Ende. Und eigentlich sollte dieses Interview eine Gelegenheit sein, eine Sprechgelegenheit sein für den Bundeskanzler zu sagen, wir werden jetzt andere Seiten aufziehen. Und wenn man dann so sehr da drin ist in dieser Denke auch, okay, das ist jetzt hier die entscheidende Stelle des Interviews und dann auch darauf vertraut, weil man will es natürlich den Journalisten jetzt nicht diktieren oder ihnen irgendwie sagen, hier Augenbraue nach oben, das ist die wichtige Stelle des Interviews, muss man natürlich so sprechen, aber am Ende dann auch so autorisieren, dass ein Journalist gar nicht anders kann, als die entsprechende Stelle zur Überschrift zu heben und auch in den Teaser reinzuschreiben, weil man sagt, okay, hier spricht der Kanzler zum ersten Mal zum Thema XY oder macht hier eine Ansage in Richtung SPD. Und da hat man diesen Satz offensichtlich einfach liegen lassen, weil man ihn gar nicht für so wichtig gehalten hat, weil man komplett sein Social-Media-Verhetzungspotenzial verkannt hat. Und sowas lässt man natürlich dann als Journalist nicht liegen. Den hast du da liegen, den Satz, dann du hast diese Lamoyanz, dieses Weinerische da drin. Und im Kontext selber natürlich relativiert sich das so ein bisschen, aber wir wissen ja seit den Anfangstagen von Twitter, wenn man mehr Reaktionen hat als Klicks auf den Link, dass die meisten Leute eben den Artikel gar nicht lesen. Und die lesen dann auch die entsprechende Stelle oder den entsprechenden Passus im Interview nicht. Und deswegen muss man da durchscannen und einfach wirklich gucken, was könnte man hier nehmen, welchen Satz könnte man hier rausreißen und ihm eine Karriere angedeihen lassen, die uns am Ende irgendwie schädlich ist, was natürlich bei so einer Langstrecke wie einem Hauptinterview in einem großen Magazin die Quadratur des Kreises ist. Also ich glaube, ganz unbeschadet kommt man am Ende da dann auch nicht raus. Aber in diesem speziellen Fall sich dann auch irgendwie aufs hohe Ross zu setzen und sagen, mir wäre das niemals passiert, finde ich dann auch ein bisschen drüber. Also ich wüsste jetzt kein Langstrecke-Interview, wo man jetzt nicht irgendeinen Satz ein bisschen rausbrechen kann, außer die Presseabteilung hat wirklich eine super Arbeit gemacht und das in den zweiten Nebensatz verpackt und das Subjekt ist ganz hinten im Satz oder so. Da gibt es ja ganz fiese grammatische Tricks, wie man das irgendwie hinbekommt, eine Botschaft da abzusetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Fokus war ganz woanders. Die Botschaft, die man senden wollte, war ganz woanders. Und da war dann der Radar einfach verengt.
Ich muss eine Sache an dem, was du gerade gesagt hast, kritisieren. Und eine Sache würde ich gerne ergänzen. Und zwar möchte ich kritisieren, dass du den Begriff Bildungslücke verwandt hast. Weil unsere Zuhörer und auch die Zuschauer im Fernsehen, die müssen das nicht zwingend wissen, wie so eine Autorisierung abzulaufen hat oder was das entsprechend bedeutet. Das heißt also, wenn jemand das nicht kennt, ist das nicht schlimm. Ich finde es eher ein Versäumnis der Moderatoren, nicht darauf hingewiesen zu haben, wie so eine Autorisierungspraxis abläuft, um es entsprechend einzuordnen. Natürlich hat das für so eine Medienbubble eine viel größere Bedeutung, dass das Kanzleramt einen solchen Satz durchgewunken hat. Und ich finde, das hast du gerade sehr schön und sehr anschaulich entsprechend erklärt. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, dass zwar die Zitate freigegeben werden, aber die Hoheit über die Überschrift, über das Zitat, was es sozusagen ganz nach oben schafft, das liegt ausschließlich in der Hoheit der Redaktion. Das wird in der Regel, na, was heißt in der Regel, das habe ich in 35 Berufsjahren nie erlebt, dass da jemand von außen mitspricht, was jetzt sozusagen die Schlagzeile ist. Natürlich gibt es Menschen, die dann da so reinquatschen, so nach dem Motto, ja, aber es wäre doch jetzt schön, wenn dieser Satz, weil das ist doch ein sehr wichtiger Satz und so weiter, ja, also da wird man dann eher als Journalist bockig, dass man sagt,
jetzt... Ich wollte gerade sagen, es zeugt ja eher Reaktanz als...
Ja, hier, unsere Psychologin, erklär mal.
Ja, Reaktanz ist die Reaktion auf Freiheitseinschränkung. Wenn mal einer sagt, machen Sie das bitte unbedingt, je nachdem, wie höflich man sich ausdrückt, ist ja dann auch oft die erste Reaktion, die auch völlig menschlich ist und nichts mit Kindern zu tun hat, zu sagen, nee, dann mache ich es erst recht nicht.
Ja, und dann gibt es ja im Gespräch mit Journalisten noch den Klassiker und den lassen wir uns aus Berlin von Konrad Göke entsprechend nochmal erläutern und zwar unter 1, unter 2, unter 3. Konrad.
Ich würde, bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal andere Arten der Übergriffigkeit, die ich erlebt habe,
ins
Feld führen.
Hau raus.
Weil tatsächlich Überschrift habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Was ich aber erlebt habe, war, Leute hätten gerne bei der Fotoauswahl mitgesprochen. Dann habe ich auch gesagt, also da kann immer last minute irgendwas passieren, also bringt dir gar nichts, ne? Wenn ich dir das irgendwie vorab schicke und am Ende, damals als ich bei BAMS war, hat Marion Horn dann immer auch nochmal ein besseres Bild gefunden. Also da, abgesehen davon, dass es sinnlos ist, das zu machen, ist das eben auch übergriffig. Also nie im Leben würde sich da jemand irgendwie reinquatschen lassen. Was häufig und gerne gemacht wird oder sagen wir mal häufiger und lieber, als man denken würde, ist, dass auch in Fragen reinredigiert wird. Das geht gar nicht. Ich schicke die Fragen aus Höflichkeit mit, einfach damit die Leute im Kontext sehen können, wie ihre Antwort positioniert ist. Das finde ich fair.
Aber also bei der Autorisierung schickst du die Fragen mit. Du schickst die Fragen nicht vorher fürs Interview.
Nee, genau. Also die sind in dem Interview dann mit drin, dann wissen die Leute, in welchem Kontext ihr Zitat dann steht. Aber auch in den Fragen kann immer, wenn mein Text im Print zum Beispiel Überlänge hat, dann kürze ich ja nicht in autorisierten Antworten rum, sondern dann mache ich meine Fragen schlanker. Also insofern gehe ich, wenn ich in den Text reingehe, immer nochmal in die Fragen rein. Manchmal bin ich auch missverständlich, manchmal bin ich nicht schnell genug. Die Fragen, die kann man bis zum Ende noch gut machen. Und abgesehen davon, dass es ein Interviewpartner überhaupt nichts angeht, wie eine Frage am Ende formuliert ist, habe ich das eben häufig erlebt, dass dieser Service von mir als kleiner Finger genommen wurde. Da wurde dann die ganze Hand genommen, dass da dann auch in die Fragen rein redigiert wurde.
Hast du es durchgehen lassen?
Nee.
Ja, ich meine, das müssen wir jetzt, ist jetzt schon eine Frage, ne? Die da aufkommt.
Da habe ich tatsächlich irgendwann ein bisschen Text auf Copy-Paste gehabt, weil das so häufig passiert ist, dass ich das dann tatsächlich nicht für jeden nochmal neu schreiben musste, warum das eine völlige Unart ist. Ich glaube, dass das häufig auch damit zusammenhängt, dass gerade im Bundestagsabgeordnetenbüros bestimmte Posten nicht nach Qualifikation besetzt werden. Da ist dann manchmal auch ein bisschen eine Hemmnis da oder eine Hemmung da, Abgeordnete zum Beispiel aus Bundestagsabgeordnetenbüros anderer Couleur zu übernehmen. Also da denkt man sich, jemand, der vorher für die FDP, für die Grünen gearbeitet hat, der wird für mich nicht ehrlich einen guten Job erledigen. Und dann wird halt lieber jemand, der im Wahlkampf fleißig Plakate geklebt hat, in das Büro reingesetzt und man sagt dann so, du bearbeitest jetzt Presseanfragen. Und ja, und entsprechend ist dann auch das Ergebnis, was dann dabei rauskommt. Da werden dann die besten Sätze gekillt, besonders persönliche Geschichten werden dann geglättet und am Ende passiert dann eben auch sowas. Und das ist am Ende meine persönliche Erklärung dafür auf der Basis derjenigen Büros, wo mir sowas schon mal passiert ist. Aber es gibt doch einige Fraktionen, die jetzt sehr lange dabei sind, die auch keine Berührungsängste haben, Mitarbeiter anderer Abgeordnetenbüros von anderen Parteien zu übernehmen. Da passiert sowas in der Regel dann auch nicht. Und was jetzt die Terminologie angeht, unter 1, unter 2, unter 3, unter 1, wenn ich ein Gespräch mit jemandem unter 1 führe, dann darf ich das, was er oder sie sagt, zitieren und dann auch den Namen dazu nennen. Bei unter 2 kommen dann Zitate dabei raus, wo man so etwas liest wie aus Parteikreisen oder das Umfeld von Merz lese ich neuerdings auch häufiger. Das ist, wenn man dann doch eine Information streuen will, auch ein Zitat, aber dann am Ende nicht klar zuordnen soll, wer hat es wirklich gesagt, wer will damit on the record gehen sozusagen. Und unter 3 sind Hintergrundgespräche, da darf nicht draus zitiert werden, Informationen daraus nicht verwendet werden. Das findet häufig ja auch im Rahmen von Regierungsreisen statt, dass dann Hintergrundkreise stattfinden. Fraktionen im Bundestag laden auch zu Hintergrundkreisen ein. Und da geht es, weil vielleicht sich einige Leute die Frage stellen, was bringt das Ganze dann? Das hat dann doch den Sinn, dass ein Journalist, wenn er irgendwo anders etwas aufschnappt oder eine Anekdote, eine Geschichte mitbekommt, dann weiß, okay, ist das jetzt wirklich eine breite Bewegung. Ein gutes Beispiel wäre jetzt vielleicht die aktuelle Geschichte, ist Hendrik Wüst Einwechselkanzler für Merz? So etwas aufzuschreiben, traut man sich dann eben auch nur, wenn man aus anderen Hintergrundgesprächen weiß, okay, es gibt vielleicht doch 1, 2, 3 mehr Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, als wenn es einem eine einzige Person irgendwann beim Kaffee erzählt hat. Und dieses Horizontwissen, dieses breitere Wissen zu haben, um zu wissen, wie soll ich etwas einordnen, was ich jetzt hier oder da aufgeschnappt habe? Dafür sind Hintergrundkreise dann da.
Aber das gehört natürlich dann auch eine gewisse Sorgfalt dazu und auf der anderen Seite nicht nur die Vertraulichkeit, sondern eben auch, das ist ja ein Stück weit, ich benutze mal ganz bewusst den Begriff Verdachtsberichterstattung, wenn ich sage, ne, es wird darüber gesprochen, das, weil dann, ich setze schon mal was, das ist eine unglaubliche Macht dahinter, wenn man sagt, man setzt Sachen in die Welt. Wie sicher muss man denn da sein, dass da was dahinter ist?
Naja, man sagt ja,
weil erzählt wird viel, wenn der Tag lang ist.
Ein Fall ist kein Fall, 2 Fälle sind kein Fall und ab 3 hat man eine Geschichte. Ich würde mal sagen, wenn man eine große Bewegung berichten will, dann braucht man vielleicht schon ein paar mehr oder vielleicht wird es auch schon ein bisschen länger aus verschiedenen Stellen kolportiert. Man kann natürlich, wenn man auf einer Pressereise unterwegs ist oder auf einem Staatsbesuch unterwegs ist, das hat ja Julius Betschka vom Stern, der die Geschichte aufgeschrieben hat, war ja mit Hendrik Wüst unterwegs und hat ja auch in Polen und hat ja auch berichtet, wie viele Kollegen mitgefahren sind, also wie groß da der Pressepool war. Man kann durchaus davon ausgehen, dass Julius Betschka auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen hat. Habt ihr das auch gehört und festgestellt? Also da, wie du richtig sagst, am Ende muss man mit solchen Informationen verantwortungsvoll umgehen. Es gibt natürlich jetzt die Vorwürfe an den Boulevard, der diese Geschichte aufschnappt und versucht weiterzudrehen und daraus dann eine Serie zu machen. Wir sprachen im letzten Podcast gemeinsam ja auch darüber, wie kann man jetzt die Sau möglichst lange durch das Dorf durchtreiben, dass dann das Ganze anfängt, eine Traktion zu bekommen, die ohne diese Berichterstattung vielleicht nicht da gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite, dass viele in der Union sich hinsetzen und fragen, was wäre, wenn der unbeliebteste Kanzler vieler Jahre vielleicht ausgewechselt wäre durch eine andere. Das ist kein frivoler Gedankengang, würde ich sagen.
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt, als die Frage gestellt wurde, wer wird damals Kanzlerkandidat, Söder oder Laschet? Das ist ja schon ein bisschen her. Zu diesem Zeitpunkt war ich in einer Parlamentsredaktion, habe dort eine Redakteurin gecoacht und auf einmal unterbricht sie das Training und sagt, Moment mal eben, da muss ich rangehen. Und da meldete sich jemand, ein Abgeordneter aus der CDU-Fraktion, und hat der Kollegin nur gesagt, sie glauben gar nicht, was bei uns hier los ist. Ich schalte sie mal drauf. Und dann hat er einfach sein Handy da hingelegt und wir haben, ich glaube, 8 Minuten oder sowas, haben wir 1:1 live mitgehört, wie dort in der CDU-CSU-Fraktion entsprechend heftigst diskutiert wurde, wer es denn nun werden soll. Und wenn diese Kollegin dann anschließend, ich meine, wir sitzen da ja zu zweit dann davor, ja, und wenn sie dann anschließend schreibt, der hat das gesagt und dieser hat jenes gesagt, dann ist das natürlich ein, ja, wie soll man sagen, ein Live-Mitschnitt, beziehungsweise es wurde nicht mitgeschnitten, aber es ist ja live von uns Zweien verfolgt worden. Das heißt, es gibt 2 Zeugen dafür. Und mit diesen Aussagen kann sie natürlich dann anschließend losgehen zu anderen Abgeordneten und kann die gezielt auf diese Zitate ansprechen und kann sagen, hier, ich habe gehört, der und der soll das und das gesagt haben, können Sie das bestätigen? Und dann sagt er, oh, Himmels Willen, unter 3 zitieren Sie mich auf gar keinen Fall, aber ja, der hat das so gesagt oder ich erinnere mich daran, dass er das so gesagt hat. Und so kriegt die Geschichte natürlich dann, auch wenn da jetzt nicht eine Autorisierung hintersteht, kriegt die Geschichte natürlich enorm viel Druck auf den Kessel. Und das ist etwas, das finde ich in dieser Berliner Bubble mit den ganzen Journalisten und so weiter, finde ich das schon entsprechend spannend und interessant, das entsprechend zu beobachten, weil so kriegt man natürlich auch mit, wie diese Geschichten tatsächlich dann später in die Medien kommen.
Und da muss man, dann machen diese Geschichten ja auch praktisch Politik, ja. Also das wird natürlich von allen Beteiligten aufgenommen, wird in den Gremien weiter besprochen. Da erzeugt man eine sehr starke, als Psychologin würde ich sagen, eine sehr starke Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Akteuren. Das heißt, nicht nur die Politik ist alleiniger Akteur im Sinne von Entscheidungen, die natürlich nur in den gesetzlich dafür vorgesehenen Gremien getroffen werden, sondern da durch den Austausch und durch die Berichterstattung findet da sicherlich auch eine Form von Beeinflussung statt.
Definitiv. Also
das ist sicher nicht falsch, aber man ist natürlich als Journalist jetzt auch nicht der Paartherapeut der Regierungskoalition. Insofern, wenn eine Regierung so wackelig ist oder auch innerhalb einer Partei die Nerven so blank liegen, dass man dann eine Geschichte platzieren will, dann findet man auch denjenigen, der es macht. Also da liegt die Verantwortung dann, denke ich, eher bei der Regierung als bei denen, die dann Berichterstattung darüber machen. Nichtsdestotrotz stellt sich am Ende die Ausgangsfrage, die du aufgeworfen hast, MC, wann macht eine Schwalbe im Sommer?
Also das ist, ich wollte auch nicht, als ich von Wechselbeziehungen sprach, wollte ich da keine Intention unterstellen. Also Wechselbeziehungen, da bin ich, glaube ich, ganz sauber methodisch unterwegs, sagt einfach nur, dass es verschiedene Dinge passieren, die passieren in irgendeinem zeitlichen Ablauf und bedingen sich gegenseitig. Das heißt nicht, wer welche Absicht hatte. Bei Politikerinnen und Politikern und gerade bei dem Beispiel, was Tom vorhin hatte, also jemand, der anruft und sagt, ich lege sie hier mal drauf oder ich dokumentiere Ihnen jetzt mal gerade, was hier gerade abgeht, ist ja schon eine Intention dahinter, ja. Also die klassische Journalisten-Frage cui bono, ne, wem nützt das, wenn der mich jetzt anruft und ich die Möglichkeit habe, da direkt teilzunehmen, dann will der ja was, ne?
Also ja, aber es war eine neutrale 1:1-Quelle, weil in dem Moment, wo er gesagt hat, ich lasse ihn mal mithören, konnte er nicht wissen, wie die Diskussion sich demnächst weiterentwickeln wird. Und auf der anderen Seite hat das dann auch später dazu geführt, dass der Fraktionsvorsitzende die Handys eingesammelt hat.
Ja, wobei ich da gerne auch nochmal eine Fachperspektive aus psychologischer Sicht hätte, weil aus journalistischer Sicht weiß ich natürlich, warum man sich sowas dann gerne anhört und auch gerne darüber berichtet. Ich habe die besten Zugänge, ich bin das Mäuschen im innersten Zirkel der Macht, aber zum Beispiel bei der Corona-Berichterstattung von Paul Ronsheimer habe ich mich ja auch häufig gefragt, was ist eigentlich, abgesehen vom Nutzen, diesem cui bono, vielleicht der psychologische Faktor dahinter, zu so einer intimen Quelle zu werden, die dann eine Live-Schalte in die Ministerpräsidentenkonferenz macht. Vielleicht kann MC das mal aufklären.
Das hat natürlich ist die Exklusivität das Besondere daran und das Herausgehobene. Und da kommt jetzt wieder die Wechselbeziehung ins Spiel. Ich kann nur dann besonders sein, wenn die Situation, in der ich mich befinde, auch von anderen anerkannt wird. Das heißt, große Teile der Öffentlichkeit sagen, boah, wir kriegen da jetzt 1:1 Informationen. Das heißt, das wird jetzt auch noch gehoben. Und dadurch steigt natürlich auch wieder die individuelle Bedeutung. Unabhängig davon, ob man nicht einfach nur schneller ist oder tatsächlich besondere Informationen hat, die...
Aber ich meinte tatsächlich aus Quellensicht jetzt. Also ich als Ministerpräsident zum Beispiel, warum lege ich mein Handy da auf den Tisch und lasse Paul Ronsheimer oder Tom Buschert mithören?
Ach so, das hat, also entweder hat das einen klassischen Nutzenaspekt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt Tom Buschert mithören lasse und ich habe demnächst mal eine Geschichte, in die ich verwickelt werde, kriege ich dafür vielleicht einen Bonus, kriege ich, weiß ich nicht, eine Spalte mehr, kriege ich einen O-Ton mehr, werde ich als Erster gefragt, wenn es um Themenbereiche geht, die mit mir irgendwie in Verbindung stehen. Also so eine Reziprozität, die ich daraus erzeuge. Ich tue ihm was Gutes, weil ich weiß, er profitiert in der Redaktion davon und ich erwarte ein besonderes Wohlwollen oder eben eine besondere Berücksichtigung. Und der zweite Aspekt, der psychologisch, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist dieses: Ich bin wichtig, ja, ich bin so bedeutsam, ich habe Zugang zu Kreisen, die andere nicht haben. Ich kann, also es gehört zu meinem Status, diese Brücke herzustellen zwischen Journalismus und Politik. Und ich glaube, dass es wirklich wenig damit zu tun hat, dass jemand so Transparenzwunsch hat. Ja, also zu sagen, boah, ich muss jetzt der Bevölkerung irgendwie mitteilen, was hier abgeht. Ich denke, die beiden Aspekte, persönlicher Nutzen und Status im Sinne von, ich habe etwas, was mich herausgehoben macht, spielt eine ganz besondere Bedeutung. Gerade du hast die Gruppe der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten angesprochen. Also die Selbstliebe ist jetzt da kein seltenes Phänomen.
Ja, also ich möchte nur sagen, ich habe ja sozusagen zufällig mitgehört. Also ich war ja nicht Zielperson des Besagten, der uns da hat mithören lassen, sondern das war ja die Kollegin von besagter Parlamentsredaktion. Ich möchte natürlich auch nicht so weit gehen und sagen, der hat sich dann bei der einen Bonus dadurch verschafft. Aber natürlich, man hilft sich. Man weiß natürlich auch in dem Moment, wo es auch interessensgesteuert ist, dass man als Journalist versucht wird, dort instrumentalisiert zu werden. Da muss man natürlich dann entsprechend gegen angehen. Aber ich habe es auch schon von Kollegen von freien Produktionsfirmen gehört. Da haben wir sowas gedreht und ich war derjenige, der die Fragen gestellt hat und sagt, jetzt mal, du machst ja richtig Interviews. Da sage ich, ja, dafür bin ich auch hier und werde auch dafür bezahlt. Ja, sagt er, solche Fragen können wir gar nicht stellen. Da sage ich, erklär mir das bitte. Und da sagt er, naja, wenn wir als freie Produktionsfirma da so hart reingehen, wie du das hier gerade machst, dann bekommen wir diese Interviewpartner nicht mehr vor die Kamera, weil die sich dann bei uns nicht mehr so wohlfühlen und dann werden wir unattraktiver für die Sender, wenn wir unsere eigenen Sachen anbieten. Also das hat natürlich da auch nochmal eine entsprechende, ja, wie soll ich sagen, Geschmäckle bekommen. Und das war tatsächlich jemand, der mir dann hinterher beim Feierabendbier auch nach der vierten, fünften Runde dann auch gesagt hat, ja, wir haben es auch schon einmal gehabt, dass jemand sich anschließend das Interview im Video nochmal angeschaut hat und hat dann darauf bestanden, dass wir zwei Passagen rausnehmen. Und das ist nun wirklich der doppelte, dreifache, vierfache, fünffache Sündenfall, weil bei Radio und Fernsehen ist es unüblich, dass man solche Interviews nochmal autorisiert, weil da gilt wirklich das gesprochene Wort, so wie es ist, auf der Pressekonferenz und auf einer öffentlichen Veranstaltung sowieso. Da wird gar nichts mehr autorisiert, wenn es korrekt zitiert wurde. Und wir haben in Deutschland einen Rechtsanspruch darauf, korrekt zitiert zu werden. Den können wir aber erst nach der Veröffentlichung einlösen. Das heißt also, wenn das Zitat einmal so gesagt ist und es ist korrekt, dann kann ich das anschließend auch juristisch nicht mehr entsprechend einfangen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, Konrad, über den wollten wir noch sprechen, nämlich Audio First Interviews. Leg los.
Genau, also bekannt ist es ja schon aus dem Deutschlandfunk der Interviews, da gibt es ja jeden Morgen auch ein ausführliches Interview, das dann im Wortlaut auch auf der Webseite veröffentlicht wird. Das Problem dabei ist, dass das natürlich sehr unerfreulich zu lesen ist, weil wir sprechen nicht gedruckt. Es ist ja, ist nicht umsonst eine Redewendung, dass jemand druckfrisch spricht oder spricht wie gedruckt oder druckreif spricht. Ist jetzt ein Case in Point, dass ich das nicht hinbekommen habe. Das dann so gedruckt lesen oder ich weiß gar nicht, wie man das bei online nennt. Das ist ja nicht gedruckt, aber zumindest in schriftlicher Form dann lesen zu müssen, ist auf jeden Fall nicht immer erfreulich. Aber der Vorteil ist natürlich, dass das nicht autorisiert werden muss und man muss nicht nochmal hinterher irgendwelche Zirkel drehen mit den Gesprächspartnern, um sich das irgendwie abnehmen zu lassen oder glätten zu lassen. Aber man kann es natürlich, es gibt verschiedene Ansätze jetzt, dass die Interviews so zu führen, dass man sie zuerst Audio oder im Video veröffentlicht oder führt, dann auch veröffentlicht und das Ganze mit dem Ziel, dass man hinterher Passagen oder das ganze Interview dann entweder druckt oder eben auch auf die Seite bringt. Das hat Bild vor ein, zwei Jahren, ich glaube 24, angekündigt, das so machen zu wollen. Da haben sie die Leute ins Studio gebeten, Mikrofon vor den Kopf geklemmt und danach gab es dann eben nichts mehr zu machen. Das gesprochene Wort gilt. Und das finde ich in diesem Bereich Wirtschaft und Politik, wo es ja wirklich darauf ankommt, wo es vielleicht doch ein Zweikampf auch ist, ne? Also wo es ja wirklich auch darum geht, dass wir da eine unterschiedliche Interessenslage haben, auch am Endprodukt, auch wenn es in beiden Fällen, beide wollen, dass es unterhält, aber beide wollen aus unterschiedlichen Gründen, warum es unterhält vielleicht, finde ich, das ist ein Weg, aber es ist natürlich sehr schwierig, weil ich jetzt auch mitbekommen habe, ein Kollege im Haus vom Com-Magazin Volker Turms, der auch ein Interview geführt hat, zuerst im Podcast-Studio mit dem Ziel, dann hinterher das Ganze abzudrucken und dann gemerkt hat, damit das gut lesbar ist, muss man nochmal richtig in den Text rein. Und wenn man dann aber doch sagt, okay, ich war jetzt so sehr in dem Text drin, das würde ich jetzt gerne doch nochmal autorisieren zu lassen, haben wir am Ende zwei verschiedene Gespräche, die gleichzeitig verfügbar sind und gar nichts mit oder nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Ein ungebürstetes oder glattgezogenes Gespräch auf dem Podcast-Kanal und dann ein geglättetes Gespräch, wo dann der findige Leser, die findige Leserin, die beides sich angehört hat und gelesen hat, sagt, das stimmt doch so gar nicht. Das ist so gar nicht gesagt worden.
Finde die Unterschiede.
Ja, ja, das ist sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Lust auf sowas haben. Ja. Zweites Beispiel war jetzt zum Beispiel auch im Spiegel. Da gab es ja das Uli Hoeneß-Interview, wo er heikle politische oder diskutable politische Thesen auch aufgestellt hat. Man müsste die AfD auch mal ranlassen, auch mal mitregieren lassen, damit sie sich selbst entzaubert. Das hat der Spiegel jetzt online gestellt, das Gespräch, hat auch einen Hinweis davor gestellt, dass das jetzt sprachlich geglättet wurde, dass es Auszüge aus dem Gespräch sind. Da geht es jetzt nur um die sportlichen Aspekte. Also das finde ich ganz elegant, weil man dann natürlich sagt, dass wo es jetzt heikel wäre, die politischen Aspekte, die hört ihr mal besser nach, damit ihr uns nichts vorwerfen könnt. Aber da, wo es dann nur um den FC Bayern geht und um Fußball und um Gianni Infantino bei der FIFA, das kann man dann nachlesen. Aber ich glaube, so einen richtig glücklichen Weg, das beides zusammenzubringen und diese unterschiedlichen Ausspielungsformen, dass die in einer guten Koexistenz online sind und auch verfügbar sind, kann ich noch nicht richtig erkennen, dass das irgendwie jemand gut gelöst hat. Vielleicht wisst ihr da andere Beispiele als ich.
Also ich sehe es auf jeden Fall auf meine Zunft der Kommunikationstrainer zukommen, dass wenn mein journalistisches Herz dazu übergeht und sagt, ja, das ist eine gute Methode, die Autorisierung abzukürzen, die Gesprächspartner mehr zu fordern, dass wir wieder ehrlicher, ja, was heißt ehrlicher? Es ist ja nicht unehrlich, aber dass wir wieder etwas direkter, interaktiver werden. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man sich dann auf ein solches Gespräch entsprechend besser vorbereiten muss. Ja, und an dieser Stelle kurzer anekdotischer Hinweis. Übrigens, Volker Turms, den du gerade angesprochen hast, der wird auch, das wusstest du jetzt noch gar nicht, der wird auch später mal bei uns in der Nahbetrachtung Gast sein.
Das rief er mir heute zu.
Ach so, hat er dir das doch verraten. Okay.
Ich habe ein kleines Shoutout reingeschrieben.
Gut, also wir zeichnen
die Berliner Kreise irgendwann funktionieren offenbar.
Irgendwann in den nächsten Tagen zeichnen wir auf, aber mit einem ganz anderen Thema. Mehr will ich da aber jetzt noch nicht verraten. Aber eine Sache möchte ich noch erzählen. Ein Top-Wirtschaftstitel in Deutschland, ja, auch im Print unterwegs, hat einen sehr, 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 sehr guten Wirtschaftsjournalisten. Und in der Finanzwelt hat man immer vor ihm gezittert. Aber alle waren heiß drauf, mit ihm ein Interview zu machen, weil wenn man bei ihm bestanden hatte, dann war das irgendwie großartig. Und dieser Journalist, den ich namentlich nicht nennen werde, ja, hat sich niemals auf irgendeine Autorisierung eingelassen. Und man wusste das, ja. Und man wusste, wenn der kommt, ja, da ist sozusagen vom Handschlag bis zur Verabschiedung auf dem Parkplatz, ja, ist jedes Wort unter Umständen anschließend in besagtem Top-Medientitel zu finden. Und dieser Kollege ist jetzt in Pension gegangen. Und ich weiß, dass es bei einigen Agenturen in diesem Bereich durchaus Aufatmen gab. Ja, ich werde jetzt auch nicht sagen, wer da alles aufatmet, aber Grüße gehen raus nach Frankfurt und Hamburg an dieser Stelle, ja. Aber das sind so Sachen, wo man merkte, der Typ war wirklich Urgestein und ich habe ihn nie getroffen und er weiß auch wahrscheinlich gar nicht, dass es mich gibt, aber ich habe ständig über Jahre immer wieder Coaches gehabt, die ich auf seine Interviews habe vorbereiten musste und diejenigen, die sich sozusagen dann auch wirklich an diesen Rahmen gehalten haben, die sind da auch ganz gut durchgekommen, aber auch nicht ohne Schrammen. Ja, und so finde ich, muss das eigentlich sein, dass ich mir sage, wenn ein gut ausgebildeter Journalist auf einen gut ausgebildeten oder gecoachten Gesprächspartner trifft, dann entsteht ein hochwertigeres Produkt, weil wenn die sich zu einem bestimmten Thema, was weiß ich, ETFs oder sowas, ja, wenn die sich dazu unterhalten möchten, dann können die das ja beim Kaffee tun. Warum machen sie das öffentlich in einem Medium? Weil sie gemeinsam ein Produkt erstellen. Und je besser der Gesprächspartner vorbereitet ist und je qualifizierter der Journalist ist, oder Journalistin natürlich auch, ja, desto hochwertiger ist das Produkt, was da entsteht. Das heißt also, hier profitieren beide Seiten davon, dass man sich auf sowas entsprechend vorbereitet.
Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt drin, wenn ich da kurz reinspringen darf. Absprache ist alles und Absprache erlaubt so viel. Also ich habe auch Interviews mit Journalisten geführt, die sich darüber beklagt haben, wie sehr sie die Autorisierung nervt, und Auslandskorrespondenten, die davon geschwärmt haben, wie toll es ist, dass man das in den USA nicht machen muss. Aber das ist, finde ich, jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn das bekannt ist und man das vorab eben bespricht mit der Gegenseite, dann ist auch in Deutschland alles möglich.
Ja, also hier hat jetzt gerade jemand eine Harley angeschmissen bei uns auf dem Parkplatz vor dem Büro, deshalb haben wir hier so ein Brummen drin. Wir ölen hier bei 34 Grad ohne Klimaanlage, weil es sonst rauschen würde, und draußen schmeißt einer mal eben 2000 Kubik an. MC, du wolltest aber auch noch gerade was sagen.
Ja, ich hatte, glaube, dass das tatsächlich noch was ist, wo die Reise auch hingehen kann und wo es auch dann auch spannend wird, denn der Anfang eines Interviews ist ja nicht nur so ein Frage-Antwort-Spiel, sondern wirklich ein Gespräch, also wo sich aus Fragen vielleicht eine neue Frage oder neue Aspekte entwickelt. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Chancen an Spontanität wieder zu gewinnen. Und wenn man das jetzt weiter dreht, die reinen schriftlichen Dokumente verlieren ein bisschen an Bedeutung, weil Schreiben lässt sich mit KI-Tools relativ schnell alle möglichen Textformen. Aber ein lebhaftes Gespräch, dem man gerne zuhört, weil es inhaltlich spannend ist, weil die Gesprächspartner gut vorbereitet sind, gerade auch zu politischen Themen, gerade auch zu Zukunftsthemen, das ist, glaube ich, nochmal eine echte Chance, das Interview-Genre über die reine Zitatmaschine, wenn ich das jetzt mal abfällig sagen darf, tatsächlich wieder gut zu positionieren. Und das ist dann auch wirklich eine, ich sag mal, gesprächschoreografische Anforderung von denjenigen, die gemeinsam das Gespräch führen, mit was für Vorbereitung auch immer. Ob man sagt, man trifft sich, ohne dass man vorher miteinander gesprochen hat, oder man steckt ab, wo die Reise hingehen soll. Das gibt sicherlich sehr unterschiedliche Formen, die da zum Erfolg führen können. Aber das Spannende ist, glaube ich, dann zuzuhören und mit in so ein Gespräch einzutauchen und sich mitnehmen zu lassen.
Ja, und die Autorisierung ist tatsächlich etwas, was im deutschen Sprachraum weit verbreitet ist. Wenn man jetzt in den angelsächsischen Raum schaut, also bei den Briten oder bei den Amerikanern, da ist das weitestgehend völlig fremd, ja, diese Technik. Das heißt also, da haben wir auch nicht unter 1, unter 2, unter 3, sondern da haben wir nur on the record und off the record. Und dieses off the record ist eigentlich noch ein strengeres unter 3. Was man da hat. Und theoretisch, wenn ein Brite anruft und sagt, hallo, wir sind's von der New York Times oder sowas, dann ist ab da sozusagen zitierfähig. Das muss man wissen. Konrad, du hattest aber auch noch, glaube ich, dazu was vorbereitet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Naja, also ich habe, wie gesagt, mit Auslandskorrespondenten auch darüber gesprochen. Wie fühlen sie sich damit? Das war immer sehr positiv. Und es wird ja dann die Schwachstelle gesehen, oder ich glaube, viele haben Angst auf Seiten der Gesprächspartner vor dem Kontrollverlust. Also die wollen gerne freireden, erleichter, also auch ein bisschen vom Fleck weg ein bisschen reden, weil sie wissen, okay, bestimmte Sachen kann ich wieder einfangen hinterher, und das nicht mehr zu haben, das ist eben das Argument dagegen, führt am Ende dann auch zu schlechteren Gesprächen, weil dann nämlich genauso kleine Exkurse, wenn du in einem Gespräch bist, dass du dann manchmal sagst, okay, ich erzähle jetzt nochmal kurz was für dich zum Hintergrund. Das kann man natürlich in solchen Gesprächen auch machen. Wie gesagt, am Ende ist es alles Aushandlungssache. Die Frage ist, macht das dann jemand auch? Weil wenn du dann immer darauf vertrauen musst, dass das dann auch richtig eingeordnet, richtig behandelt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass dann manchmal doch die Zunge ein bisschen weniger locker sitzt als in einem anderen Szenario, was natürlich auch für dich als Interviewer blöd ist. Weil du natürlich immer, wenn du jemanden triffst zu einem Gespräch, ja nicht nur ein Produkt das Interview produzierst, sondern am Ende dieses Gespräch ja auch immer dazu nutzt, hier und da Ausflüge zu machen nach links und rechts und dich dein Bild ein bisschen weiter auszumalen und zu gucken, wie verhält es sich mit den Sachen, wie ist die Stimmung. Und wenn etwas in so einem kontrollierten Setting dann immer stattfindet, das ist jetzt nicht der Schaden der Leserschaft, aber zumindest für Interviewer und Interviewee ist das dann, kann das am Ende dann ein bisschen langweiliger sein, unter diesen Umständen ein Gespräch zu führen. Was allerdings nicht stimmt, ist, weil ja viele dann sagen, ja, dann rennt der Journalist weg und macht ja alles mit dem, was ich gesagt habe. Das ist überhaupt gar nicht so. Tatsächlich ist die Disziplinierung von diesem Vertrauen, das da stattfindet, zwischen Journalisten, Politiker, Journalistin, Politikerin, viel höher als bei der Autorisierung. Wir haben ja in Deutschland Fälle gehabt, auch zum Beispiel, dass Alexander Gauland diesen Spruch gebracht hat, niemand möchte der Nachbar von Jerome Boateng sein gegenüber der FAZ. Das haben sich beide FAZ-Journalisten aufgeschrieben. Eine Tonaufnahme gab es wohl nicht, aber dadurch, dass sie es unabhängig voneinander in den Blog reingeschrieben haben, haben sie das gedruckt, haben am Ende gesagt, Gauland wollte nicht autorisieren. Und ich glaube, sie hätten das wahrscheinlich nicht riskiert, am Ende das dann doch zu drucken und dann am Ende vielleicht sogar einen Prozess zu riskieren, aus dem sie wahrscheinlich dann siegreich hervorgegangen wären, wenn sie gedacht hätten, den brauche ich nochmal. Und das ist nämlich genau dieses Vertrauensverhältnis, das dann sehr disziplinierend wirkt, weil wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht noch seinen Weg geht und vielleicht irgendwann im Kanzleramt oder sonst woanders endet, den verbrennst du dir nicht dadurch, dass du sein Vertrauen so enttäuschst. Und außerdem wird ja auch geredet. Wenn du bei der Gegenseite unten durch bist und in der Fraktion gewarnt wird, red bloß nicht mit dem, der haut dich in die Pfanne, dann kriegst du kein Interview mehr. Und ja, insofern ist das, denke ich, ein Weg, den man auf jeden Fall gehen kann. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter als das, was wir machen. Im Politiker- oder im Politikumfeld würde ich vielleicht sogar sagen, ist es der bessere Weg.
Ich habe gegen Ende unserer Folge noch einen Tipp für all diejenigen, die jetzt die Nahbetrachtung hören und irgendwann einmal vielleicht vor der Frage stehen, ja, jetzt muss ich ein Interview geben, darf ich mein Zitat autorisieren oder nicht und wie mache ich das dann? Also mein Tipp ist, dass sie es immer über Bande spielen. Also meine These ist wie folgt, wenn jemand, der ein Interview gibt, selber beim Journalisten nachfragt, wie ist das denn mit der Autorisierung, ich möchte meine Zitate vorher freigeben, sage ich, ist es ein Zeichen von Schwäche. Wenn das aber eine Pressesprecherin, ein Pressesprecher oder eine Agentur oder ein externer Berater oder Beraterin macht, dann ist es sozusagen die Dienstbeflissenheit aus der zweiten Reihe. Weil halt PR-Agenturen, Pressesprecherinnen und Pressesprecher und so weiter solche Dinge halt machen. Und das kennen Journalisten und das nervt. Und ja, Autorisierung müssen wir machen, wieder ein Arbeitsschritt mehr. Ja, aber dann bleibt sozusagen der Coachee oder Interviewee, hast du ja eben gesagt, Konrad, bleibt dann...
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
Also der Interviewgebende, ja, machen wir es, der interviewgebende Mensch, machen wir es mal genderneutral, bleibt dann sozusagen von diesem Verdacht frei, dass er vielleicht seinen eigenen Worten nicht traut oder im Umgang mit Medien noch nicht so erfahren ist oder nicht so souverän wirkt, wo er nach außen vielleicht auf Social Media ein ganz anderes Bild von sich gibt. Jetzt sagt keiner was von den beiden.
Du hast gesagt, das ist der letzte Punkt.
Nee, ich habe gesagt, ich wollte am Ende, du darfst natürlich auch am Ende noch was. Okay, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle, an unseren gleichberechtigten Host Konrad Göke von Politik und Kommunikation. Dort ist er Chefredakteur.
Danke.
Bitte?
Hat Spaß gemacht, danke.
Achso, ja, sehr gerne. Und der Kampf um die Autorisierung von Interviews ist natürlich noch nicht zu Ende. Und vielleicht wird er sogar noch heftiger geführt, je wichtiger ein Interviewgeber für die Geschichte ist. Und an dieser Stelle hätte ich gerne auch von MC gewusst, wirst du denn künftig, wenn du Interviews gibst, auf Autorisierung bestehen? Oder muss Konrad oder ich dann für dich vorfühlen und fragen, wie machen wir das mit der Autorisierung?
Also A, höre ich natürlich auf deine Tipps und B, ich muss gestehen, dadurch, dass ich ja wirklich in meinem Beruf in sehr vielfältigen Kontexten sehr viel rede, ich habe schon den Eindruck, dass ich mich vernünftig ausdrücke und Tom wird sicherlich zu einer anderen Gelegenheit mit mir schimpfen und sagen, das stimmt an vielen Stellen gar nicht. Aber ich denke mir manchmal, Mensch, ich bin Herr meiner Worte und meiner Konzeptionen und finde es auch wichtig, dass man in dem Moment auch ehrlich und wahrhaftig ist. Und das kann dann auch eben vielleicht irgendwas sein, wo man da nachher sagt, naja, das hätte ich jetzt vielleicht mir doch ein bisschen anders formuliert. Das würde ich dann als Learning mitnehmen. Insofern freue ich mich darüber, wenn es zu einer Autorisierung von meinen Äußerungen kommt, weil man dann nochmal in den Austausch gehen kann und eventuell nochmal gucken kann, ob man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich sachlich korrekt war. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich würde es aber wahrscheinlich nicht aktiv einfordern. Jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, in der A-Riege der Berliner Politikerinnen und Politiker, die hier häufig zitiert worden ist, davon bin ich kein Teil. Also ich bin nicht so wichtig.
Ja, lassen wir es mal so stehen. Nö. gut. Alles, was ich jetzt an der Stelle sage, kann gegen mich verwendet werden. Konrad, eine Sache, wir gehen noch einmal sozusagen nach Berlin. Wir sind ja hier live zusammengeschaltet. Du hast dieses Thema ja für diesen Podcast eingebracht. Dann schlage ich mal vor, moderiere uns doch mal ab.
Gut, das ist sehr fies von dir, dass du mir das jetzt so rüberspielst, weil ich mir dazu nichts notiert habe.
Wie gab es dazu keine Absprachen?
Wir reden frei.
mir ist tatsächlich, weil MC ja auch über verschiedene andere Tendenzen bei Interviews gesprochen hat und dass sie hofft, dass es da wieder echter und wahrhaftiger wird. Ich glaube, das gedruckte oder das gesetzte Interview ist noch nicht tot, weil ich nämlich zum Beispiel in einem österreichischen Medium ein Interview mit Toni Polster, dem Ex-Fußballstar des ersten FC, Tom, du wirst ihn kennen.
Auf jeden Fall. Uns Toni.
Ich mal aus. Das wurde grafisch aufgemacht im Sinne eines WhatsApp-Gesprächs. Da gab es dann links eine Sprechblase und rechts eine. Und es war gleichzeitig sehr ungewohnt und sehr gewohnt, aber am Ende mit der Konsequenz, dass ich es durchgelesen habe und dran geblieben bin. Also insofern glaube ich, wir sind in einem Format-Fasching mittlerweile unterwegs, der es aber auch erlaubt, die vielleicht totgesagten Formate doch noch ein bisschen länger leben zu lassen.
Also ich gebe zu, WhatsApp-Gesprächen sicherlich noch mal ein schöner Hingucker. Also dem gebe ich Zukunft.
Definitiv. Das war die Nahbetrachtung zum Thema Autorisierung von Interviews, der Fluch und der Segen, mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Diplom... Nein.
Nee.
Nee, das war anders. Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Ohne
ich bin
Diplom.
Deswegen aus dem Tritt gekommen, weil ich nicht wusste, wen von beiden, weil wir keine Absprache hatten, wer zuerst genannt wird.
Ja, wir machen das hier live. Und Konrad Göke, ja, Chefredakteur von Politik.
Nee. Da muss ich das jetzt selber sagen.
Und ja, genau. Also ich habe es vergeigt und ich war es.
So, das lassen wir so stehen. Wir werden das jetzt nochmal machen, so wie es eigentlich hätte sein sollen. Wir behaupten ja immer, wir schneiden unsere Podcasts nicht. Und das ist jetzt hier sozusagen der Beweis. MC, du hast das Wort.
Das war die Nahbetrachtung zum Thema Autorisierung von Interviews mit dem Chefredakteur von Politik und Kommunikation Konrad Göke.
Und dem Medien- und Kameratrainer Tom Buschert.
Dann mache ich jetzt auch Kameratraining. Das war's von der Nahbetrachtung. Sie können uns schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und wir hören uns wieder.